Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Donnerler zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Markus Weinberg. Markus habe ich vor ein paar Jahren bei einem gemeinsamen Projekt in Sachsen kennengelernt. Und in den letzten Jahren hat er immer wieder mit coolen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. So hat er zum Beispiel Jonas Deichmann bei seinem Triathlon um die Welt begleitet oder ist das Unsupported Bikepacking-Rennen die Tour de White gefahren. Was genau die Tour de White ist und warum er sich immer wieder in Situationen bringt, die hier und da mal brenzlig werden können, beziehungsweise warum er davon berichtet, das erfahrt er in dieser Folge von Pumped. Hey Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich bin tatsächlich mal zu Hause in Dresden und sitze jetzt extra dafür in meinem Büro und tagsüber war ich jetzt auf dem Filmschnitt, also es geht immer munter weiter.
Okay.
Und genau.
Das heißt, die nächsten Projekte sind schon in the making.
Meistens ist das eine Projekt noch nicht zu Ende, da beginnt schon das nächste, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, das kenne ich und so muss es ja auch eigentlich sein. Ne? Als wir uns kennengelernt haben, das war tatsächlich abseits von irgendwelchen verrückten Abenteuern und abseits von irgendwelchen Filmen. Damals ging es um eine Broschüre für die Sex Tracks. Für den sächsischen Tourismusverband. Und da haben wir telefoniert, du hast mich interviewt, damals war es andersrum. Und wir haben so das Ganze, was wir dort erlebt haben, irgendwie besprochen. Und du hast das zu Papier gebracht und in diese Broschüre reingebracht. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, was du so alles machst und was du für verrückte Sachen machst. Aber vielleicht kannst du mir nochmal kurz sagen, wo kommst du denn her? Also was ist so dein Hauptjob, den du machst?
Ja, das ist aktuell, mache ich zwei verschiedene Geschichten immer noch. Ich bin früher Rennradprofi gewesen und daraus ist dann später so eine kleine Agentur entstanden, eine Sport- und Eventmanagement-Agentur, und wir organisieren Mountainbike-Reisen unter der Marke Transost und organisieren Mountainbike-Rennen und Enduro-Rennen hauptsächlich in Sachsen. Aber die Transost an sich führt von Bayreuth bis ans Schwarze Meer und das sind halt in erster Linie Reisen, geguidete Reisen, kann man auch unsupported fahren und darüber hinaus halt auch Events in Form von unsupported Bikepacking Race oder halt Tagesrennen, Tagesveranstaltungen, eine Mountainbike-Rundfahrt in Sachsen und so weiter. Das ist viel entstanden in den letzten Jahren. Mhm. Und das andere ist halt, ich habe halt während meiner Leistungssportzeit studiert, Politikwissenschaft, und bin dann im Anschluss beim Fernsehen gelandet, beim MDR als Redakteur.
Ja.
Und da habe ich so meine Sporen, die Sporen verdient, sage ich jetzt mal. Die ersten Erfahrungen gesammelt, ist vielleicht besser, ja, in dem journalistischen Bereich. Und habe mich dann über die Jahre so als crossmedialer Videojournalist aufgestellt. Das heißt Foto, Video, Text. Ich bearbeite Themen meistens umfänglich. Und je größer die Themen werden, desto mehr muss man sich natürlich auch spezialisieren. Das heißt, man nimmt sich einen Kameramann mit oder jemand schneidet sein Projekt. Also ist ganz unterschiedlich, wie ich an einem Projekt bearbeite. Deswegen ist es manchmal schwierig zu sagen, ja, was bist du denn überhaupt? Bist du jetzt ein Journalist, ein Redakteur? Bist du jetzt ein Kameramann? Bist du jetzt ein Cutter? Oder was machst du eigentlich? Und dann ist es immer, dann kann ich gar nicht so genau antworten. Und ich sage immer ganz kurz gefasst, ich erzähle Geschichten.
Ja, aber mal ganz ehrlich, ist es nicht eigentlich das Beste, wenn man gar nicht so genau sagen kann, was man macht? Weil das heißt, man macht so viele unterschiedliche Sachen und einem wird nie so wirklich langweilig, oder?
Also Langeweile in dem Sinne kenne ich nicht. Ich sorge aber natürlich für Zeiten, wo ich nichts mache, und das ist aber so ein bewusstes Nichtsmachen. Das ist nicht Langeweile, sondern das ist eher ein Innehalten, ein Krafttanken und ein bewusstes Ausschalten mal.
Ja, und die Kraft musst du ja auch irgendwie tanken, ne? Weil das Letzte, was ich von dir gesehen habe, wo ich total begeistert war, war tatsächlich der Vortrag bei dem Bike24-Event letztes Jahr, den du gehalten hast. Und da ging es über ein Rennen in Kirgisistan. Und das schaut auch nicht so aus, als ob das einfach, ob man das einfach so mal aus der Tasche zieht, sondern dafür musst du dich natürlich extrem vorbereiten. Erzähl mal so ein bisschen, was das für ein Rennen in Kirgisistan war und wie es dir da so ergangen ist.
Ja, das Rennen, das hatte ich schon lange auf der Ohr. Das ist 2018 entstanden, das Silk Road Mountain Race, also das Seitenstraßenrennen, ein Unsupported Bikepacking Race. Und das ist ja so, 2018 war ja so das Jahr, wo dieses Format, ich sage jetzt mal ein bisschen, seinen Durchbruch geschafft hat. Es hat bestimmt auch mit der ganzen Gravel-Geschichte zu tun, mit den Gravel-Bikes, die rauskamen, mit den ganzen Taschen, neue Reifen und was es alles da in diesem Umfeld alles neu gab. Und in Kirgisistan hat halt einer von diesem Transcontinental Race, der Nelson Trees, hat als ein Format entwickelt, auch in demselben Jahr, wo ich mein Transost-Format entwickelt habe, also das Rennen hier von Bayreuth ans Schwarze Meer. Und dann habe ich gesagt, na Mensch, du, wenn einer mit so viel Elan und so viel Kraft das macht, das würde ich mir gerne anschauen. Und damals habe ich aber ja hauptberuflich als arbeite ich halt, wie gesagt, als Journalist und habe dann gesagt, Mensch, da fahre ich hin und mache eine Geschichte drüber. Und da ist dann aber mein Protagonist, mit dem ich das gemeinsam machen wollte, nein, stimmt gar nicht. Ich bin krankheitsbedingt ausgefallen, nicht mein Protagonist. Aber warum ich das sage, mein Protagonist ist hingeflogen und ist dann krankheitsbedingt auch nicht gestartet. Und ich bin tatsächlich auch beim anderen Filmdreh, bin ich gestürzt mit dem Fahrrad und lag halt wirklich lange im Bett, hatte mit Sturzfolgen zu kämpfen. Und dann war diese Idee eigentlich geboren, nach Kirgisien zu fliegen und an diesem Unsupported Bikepacking Race teilzunehmen. Ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht gehabt. Ich bin noch nie 1850 Kilometer mit einem Mountainbiker Gravelrad am Stück durchs wilde Gebirge gefahren und mit draußen schlafen, mit Selbstversorgung und allem drum und dran. Also das hat mich gereizt. Und dann natürlich auch in der Umgebung und in der Landschaft. Und dann ist das halt 2019, wollte ich wieder starten. Dort ist tatsächlich dann mein Protagonist ausgefallen, weil man muss dazu sagen, ich wollte da als Team starten. Ich wollte halt also keinen Selbsterfahrungstrip dokumentieren, sondern ich wollte jemanden begleiten und ihn dabei beobachten und aber halt auch als Teilnehmer, weil ich denke, je näher man dran ist, desto besser kann man das halt auch erfühlen, wenn man sowas mit durchleitet. Und dann 2021 hat es dann geklappt. Ich habe den Philipp Markgraf kennengelernt in Dresden. Ein junger Mann, der mit 24 an Krebs erkrankt ist und dann durch das Radfahren zurück zum Leben gefunden hat und sich selber das Ziel Silk Road Mountain Race setzte. Und das habe ich durch einen gemeinsamen Freund erfahren. Und dann habe ich den Philipp gefragt: Philipp, wollen wir das nicht gemeinsam fahren? Und ich dokumentiere deine oder unsere gemeinsame Reise. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir 2021 im August, also vor ziemlich genau einem Jahr, in Kirgisistan an der Startlinie standen.
Ja, und das, ich empfehle auf alle Fälle, dieses Video sich mal anzuschauen, weil, wie gesagt, wir haben das in einer Gruppe von ganz vielen Bikern gesehen. Du hast es dort präsentiert und wir haben alle gespannt hingeschaut, weil es war ein total, ja, es war einerseits ergreifend, weil dein Protagonist eben so eine emotionale Geschichte hat. Man hat aber auch mit euch mitgelitten, weil es war eben nicht so, wir fahren von Hotel zu Hotel, sondern ihr habt halt wirklich draußen gepennt, es ging in den Schnee und ja, es lohnt sich einfach mal, sich die Zeit zu nehmen, dieses Video zu gucken. Wo findet man das denn, wenn du das sagen kannst?
Das ist aktuell noch nicht online, wird aber in den nächsten, ich denke mal, 2, 3 Wochen dann online zu finden sein. Das wird unter So geht's 60 veröffentlicht. Ich habe tatsächlich für dieses Filmprojekt ein Stipendium vom Freistaat Sachsen bekommen. Und zwar war das in dieser Kampagne Kultur Digital. Und da ging es darum, während der Corona-Krise freischaffende Künstler, Filmemacher in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und man konnte Projekte einreichen und die fanden, das ist eine diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, wie es dazu kam, dass das eine interessante Geschichte ist. Und dafür habe ich halt quasi ein Stipendium bekommen. Und deswegen wird das dann auch über den Freistaat Sachsen veröffentlicht werden.
Ja, also da auf alle Fälle mal vorbeischauen und sich das Video anschauen. Und was das Video eigentlich noch ein bisschen besonderer macht, ist, dass du eigentlich mit einer sehr, sehr guten Kamera dort angereist bist, das Video aber gar nicht so auf diesem Material oder auf diesem Equipment zustande gekommen ist.
Deswegen heißt also mein privater Untertitel dazu ist, also der inoffizielle Titel ist Film ohne Kamera.
Ja.
Und klar, jeder redet davon, von dieser digitalisierten Welt und jeder kann alles machen und man hat GoPros, man hat Handys, man hat tausend verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Videosequenzen aufzunehmen. Aber wenn man doch einen richtigen Film drehen möchte, kommt man doch immer wieder zu, ich sag mal, gestandenen Kameras zurück. Und ich wollte das Ganze tatsächlich mit einer Panasonic GH5 Lumix-Kamera drehen. Und die ist mir dann tatsächlich am ersten Tag runtergefallen und kaputt gegangen. Und dann stand ich erstmal da und habe mir überlegt, Scheiße, wie willst du jetzt einen Film drehen? Und dann habe ich gedacht, okay, du hast die Drohne dabei, du hast das Handy dabei und du hast noch eine GoPro dabei. Das muss doch reichen für einen Film. Und das heißt, letztendlich ist es ja, dann auch geworden, dass der einzige Nachteil, den es wirklich hatte und warum ich sehr, sehr traurig war in der Hinsicht, jeder, der schon mal eine GoPro in der Hand hatte oder ein Handy in der Hand hatte, weiß, du kannst halt, dir fehlen die Zoom-Stufen, du kannst halt nicht wirklich mal was ranholen. Und gerade bei diesen Landschaften in Kirgisistan mit den Tieren, mit den Pferdeherden, mit den Berggipfeln, den Schneefeldern und da merkt man schon, dass man auch in mit so Nahaufnahmen dann auch beschränkt ist. Ja?
Ja.
Das, das musste man dann halt im Schnitt dann berücksichtigen und halt eine andere Dramaturgie machen. Also der Film ist halt in der Hinsicht aus meiner Sicht nicht ganz so nah, weil man halt immer ein bisschen weiter weg ist, das was aber rein technisch bedingt ist.
Aber weißt du, was ich schön daran finde? Und du hast uns ja erst im Nachhinein gesagt, dass du gar keine wirkliche Kamera dabei hattest. Dadurch, dass du die GR5, also eine größere Kamera, nicht jedes Mal aufbauen musstest, nicht jedes Mal rausnehmen musstest, sondern du einfach damit gefilmt hast, was du gerade in der Sekunde zur Hand hattest, ist der Film vielleicht von der Optik nicht so nah, aber von den Emotionen vielleicht umso näher.
Das stimmt.
Weil du halt einfach viel schneller reagieren konntest, oder?
Das stimmt. Und der zweite Nachteil war aber tatsächlich, ich wollte ja viel auch fotografieren, weil ich auch für Zeitungen, für Magazine berichten wollte. Und da kommst du dann, anders als beim Film, noch mehr an deine Grenzen. Und das hat aber zum Schluss gut geklappt. Ich glaube, viele haben gar nicht festgestellt, dass da gar keine Profikamera im Hintergrund war, sondern ist, ich sag mal, die Handys und auch die GoPro machen und auch die Drohne machen ja auch halbwegs brauchbare Fotos.
Ja.
Und mit ein bisschen Nachbearbeitung ist dann doch viel rauszuholen. Und ja, es ist, man weiß eigentlich nur selber, schade, was man alles nicht liefern konnte. Aber der Betrachter weiß das ja gar nicht. Demzufolge, wie du auch. Das Ergebnis scheint ja doch ganz gut gewesen zu sein, trotz dieser, sage ich mal, technischen Einschränkungen.
Ja, auf alle Fälle. Am anderen Ende der Qualitätsskala ist natürlich dann der Film mit Jonas Deichmann. Also du hast Jonas eine Zeit begleitet auf seinem Triathlon um die Welt, den wir ja hier auch schon wirklich einige Male interviewt haben und der immer tolle Geschichten erzählt hat. Und du hast eben das Video oder den Film mit ihm gemacht und auch das Buch, die Bilder für das Buch gemacht. Und warst aber da jetzt bis auch nicht immer mit dem Auto nebenher gefahren, oder?
Genau, also beim Jonas war die Idee von vornherein auch, wenn wir einen Film über ihn als Athlet drehen, dann muss das ein Film sein, der nah dran ist. Denn wir wollten keine höher, schneller, weiter Geschichte drehen. Das ist so nicht mein Anspruch. Das sind auch schöne Geschichten. Ich will nicht sagen, dass man das nicht gut erzählen kann, aber es ist nicht so ganz mein Stil, sondern ich will immer eine zweite Ebene. Ich möchte, dass der Film eigentlich, ich bin jetzt, andere Leute ins Kino holt oder halt vor den Rechner. Ein Beispiel, ich bin jetzt begeistert von Jonas Deichmann und was der so macht. Aber ich habe als Filmemacher erst geschafft, einen guten Film zu machen, wenn denjenigen, den ich mitbringe, der damit nichts zu tun hat mit dieser ganzen Sportwelt, zum Schluss nach dem Film sagt, ey, das war ein super Film, hat mich total mitgerissen, ohne dass er quasi aus der Bubble kommt. Und dann hast du einen guten Film gemacht. Und beim Jonas war das die Grundvoraussetzung, ich muss nah dran sein, ich muss ihn begleiten zum Teil, und zwar nicht nur aus dem Auto, weil dann verpasst du das meiste. Und der Jonas ist ja auch mit dem Gravelrad unterwegs gewesen und auch in Regionen, die nicht so leicht zugänglich sind.
Ja.
Und dann sind wir tatsächlich in München am 26. September 2020, vor ziemlich genau 2 Jahren, gemeinsam gestartet Richtung Kroatien mit dem Fahrrad über die Alpen. Und dann ist er in Kroatien ins Wasser gesprungen, um seine 460 Kilometer zu schwimmen. Da habe ich mir dann ein Segelboot ausgeliehen. Oder am Anfang mein Motorboot, waren 3-mal vor Ort, und dann bin ich da ein bisschen mitgesegelt. Mitgeschwommen bin ich da nicht, sondern das habe ich da vom Boot aus gemacht. Ja, und dann sind wir gemeinsam von Dubrovnik aus über den Balkan Richtung Türkei geradelt. Dann ist Herr Jonas bekannterweise in der Türkei etwas festgehangen wegen der Corona-Krise. Und dann sind wir von Rumänien aus gemeinsam über Moldawien und der Ukraine Richtung Russland geradelt. Und dann bin ich an der Grenze mehr oder weniger zurückgeblieben, weil ich erstmal kein Visa hatte. Jonas hatte eins dann. Im Film kann man da mehr erfahren zu. Und dann hatte ich doch noch das Glück, später an ein Visa zu kommen, und habe ihn dann in Russland die letzten 1600 Kilometer noch bis Vladivostok begleitet. Und dann ging es weiter nach Mexiko, wo er gerannt ist. Da war ich dann aber mit einem Fahrrad und Auto mit unterwegs und bin immer mal ein kleines Stück nur mitgerannt, wenn ich jemanden hatte, der das Auto fuhr. Und dann ging es nochmal gemeinsam von Portugal aus Richtung München aufs Fahrrad. Ich glaube, da war ich auf so genau 2 Abschnitten nochmal mit unterwegs. Portugal bis Spanien und dann nochmal über den Mont Ventoux bis nach München zurück. Mhm. Da waren wir auch nochmal. Und mein Ziel war, in allen 18 Ländern einmal mit dabei gewesen zu sein. Und das habe ich geschafft, und das waren vielleicht so zwischen 20% und 30% der Reise.
Ja. Ja, das hört sich doch extrem spannend an. Und wenn man eben diese Videos sieht und wenn man auch diesen Kirgistan-Trip sieht und auch das, worüber wir gleich sprechen, die Tour de White, dann merkt man, irgendwie ist es schon immer sehr viel mit Leistung verbunden, aber nicht mit dieser schnellen Leistung, sondern immer diese Leistung, die so wehtut. Also, warum muss es bei den Trips, die du machst, immer so ein bisschen wehtun? Was reizt dich daran, da an die Grenzen zu gehen?
Das ist eigentlich auch die Frage, warum wird man Leistungssportler? Das heißt, weil man persönlich, aus welchen Gründen auch immer, gerne seine Grenzen austestet. Und das war als Kind schon, ich bin in einer Bergsteigerfamilie groß geworden, da ging es ums Klettern, ums Bouldern, ums Training und höher, schneller, weiter, sag ich mal, der Gipfel, noch ein schwererer Weg, noch ein Grad schwerer klettern, und dann später wurde das halt das Rennradfahren, und egal, was ich halt gemacht habe, ich musste irgendwie für mich persönlich immer austesten, wie weit kann ich gehen, wie weit macht es Spaß, und dafür bin ich für solche Geschichten halt auch anfällig, und ich verbinde Dinge gerne miteinander. Das heißt, ich sehe mich eher so als eine Art Künstler, wo man quasi das Berufliche und das Private nicht wirklich trennen kann. Also das heißt, wenn ich Filmprojekte habe, wo ich gleichzeitig auch noch eine Runde Fahrrad fahren kann oder Sport machen kann oder wandern kann oder klettern kann, dann sind das für mich 2 Fliegen mit einer Klappe. Eigentlich 3, weil das natürlich in gewisser Art und Weise auch noch einen Erholungseffekt hat, draußen in der Natur zu sein, selbst wenn man sich anstrengt, weißt du?
Ja.
Ja, das kennst du selber bestimmt ganz gut auch.
Natürlich, natürlich. Was ich aber so spannend finde, ist, dein Ziel ist immer so an die Grenze zu gehen, die Grenze vielleicht immer ein bisschen nach oben zu verschieben. Aber man geht natürlich auch in solchen Rennen wie in Kirgistan, wie beim Tour de White, man geht natürlich hin und wieder auch mal über die Grenzen hinaus und merkt es dann. Wie geht man da mit solchen kleinen Niederlagen um? Weil das ist ja gerade mental wahrscheinlich extrem schwierig, wenn du weißt, du hast jetzt 5000 Kilometer zu fahren und nach 2000 Kilometern gehst du über die Grenze und fällst wie in so ein Loch.
Da muss man sagen, da halte ich es wieder Jonas, da hat er mich tatsächlich auch so ein bisschen, also er macht ja auch Vorträge und erzählt ja seine Geschichte auch in unserem Film. Und das halte ich eigentlich, da sind wir uns sehr ähnlich, das habe ich schon immer so gehalten, dass eher das Ziel ist, man hat das Ziel vor Augen, und deswegen kleine Niederlagen zwischendurch sind gar nicht so schlimm, weil man hat ja noch das Ziel und man ist quasi gewohnt zu improvisieren, man ist gewohnt auch mal einen Umweg zu fahren und erreicht das Ziel ja trotzdem, vielleicht nicht auf dem geplanten Wege, aber man erreicht es. Und diese Gewissheit oder dieser grenzenlose Optimismus, den habe ich auch, den teilen Jonas und ich. Und daher sind Niederlagen auch gar nicht so schlimm, also fühlen sich nicht so schlimm an, weil man weiß, es geht ja weiter.
Ja, und das ist ein Vorsatz, den ich sehr beeindruckend finde, den ich auch schon bei Jonas extrem beeindruckend fand und der mich tatsächlich auch schon bei so ein, zwei Abenteuern hier und da mal weitergebracht hat, weil ich mir immer gedacht habe, aber Jonas hat gesagt, es geht weiter und es gibt kein Aufgeben, also geht's weiter.
Genau.
Ja, und das ist so unglaublich inspirierend und ich finde es toll, dass ihr beide das so als Team ausstrahlt und das vielleicht auch anderen Leuten mit auf den Weg geben könnt. Worüber wir jetzt sprechen, ist eben das angesprochene To Divide. Das kannst du erklären, was genau das ist? Weil viele haben vielleicht den Namen schon mal gehört oder ich habe den Namen gehört, aber so ganz genau, was es ist, weiß ich nicht.
Also ich hatte schon vor vielen Jahren schon von der Great Divide Mountainbike Route gehört. Das heißt, es ist eine Strecke von Banff National Park in Kanada, immer auf der Wasserscheide der Rocky Mountains entlang bis nach Mexiko. Also einmal quer durch die USA, letztendlich ein Stück Kanada und dann quer durch die USA. Und da gab es dann, hat sich so diese Mutter aller Bikepacking-Rennen entwickelt in den 2000er Jahren. Und das hieß dann Tour Divide. Und die ganzen anderen Rennen, wie zum Beispiel Silk Road Mountain Race, die sind ja alle ziemlich jung. Und da gibt's, und die Tour Divide gibt es eigentlich schon jahrelang. Und erst dieser jetzige Boom, sage ich jetzt mal, dieses Bikepacking und unsupported races und so weiter und so fort, hat das eigentlich nochmal so einen Schub verliehen. Und das war so eine Überlegung, das will ich unbedingt mal fahren. Ich habe 2008, war ich Rennradprofi in den USA für ein Jahr. Und das war noch immer mal so ein Ziel, zu sagen, ey, mal einmal durch die Rocky Mountains, das wäre eigentlich ganz cool. Und als ich dann das Rennen in Kirgisistan gefahren bin und auch den Film mit dem Jonas gemacht hatte, hat mich ein gemeinsamer Freund dann auch angesprochen, der Matthias Müller von der Bikebild, und meinte, hey Markus, du, ich würde dorthin. Ich träume seit Jahren, das zu fahren, und jetzt war Corona, dann konnte es nicht stattfinden, jetzt will ich es machen, das wäre doch auch was für dich, willst du nicht mitkommen? Und da habe ich gesagt, ach super, da träume ich eigentlich auch schon lang von, aber es stand jetzt nicht auf meiner Tagesordnung, weil ich bin noch nie in meinem Leben 4.300 Kilometer am Stück über 60.000 Höhenmeter Rad gefahren, und das auf Geschwindigkeit. Und ich glaube, da hat es bei mir erst das Rennen in Kirgisistan gebraucht, damit ich sage, okay, das traue ich mir zu. Und dann hatte Matthias gemeint, wir lass uns doch auch einen kleinen Film dazu machen, lass uns auch Geschichten dazu aufschreiben, Magazine, also einfach darüber berichten. Wir sind ja beides Journalisten und ich mache das für mein Medium und du machst das für andere Medien. Und so ist es dann gekommen, und ich dachte eigentlich, und jetzt ist das Witzige eigentlich an der Geschichte ist, ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, Matthias und ich machen das wie in Kirgisistan zusammen. Aber bei der Tour de White fährt jeder alleine. Da gibt es keine Teams. Es ist ja auch in dem Sinne auch kein offizielles Rennen, was es nochmal sehr viel sympathischer macht, aus meiner Sicht. Weil es ist eigentlich jeden zweiten Monat im Juni, also jedes Jahr, am zweiten Samstag, glaube ich, Freitag. Oh Gott. Schlag mich nicht, Freitag oder Samstag, trifft sich die Community und startet halt auch um diese Tour zu bestreiten, die Tour Divide. Es gibt aber in dem Sinne keinen Organisator oder keinen, der das Rennen ausrichtet in dem Sinne, sondern eigentlich ist es ein inoffizieller Start. Aber natürlich gibt es irgendwie, es gibt gibt es jemanden, der so diese Tracker verteilt. Deswegen ist es auch teilweise auch so ein bisschen eine Grauzone, muss ich sagen, weil es hat schon Regeln eines Rennens. Es gibt Tracker, die verteilt werden. Es gibt ein Live-Tracking, wo man das verfolgen kann. Aber andererseits ist es gar kein Rennen. Deswegen das. Ja, das kommen wir dann bestimmt dazu, kann auch zu Problemen führen. Und genau, und deswegen das, also aus einerseits aus dem, weil ich das schon kannte, andererseits, weil der Matthias mich angesprochen hatte, und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich passt es gerade nicht so richtig, aber es lohnt auch nicht, Dinge aufzuschieben. Und jetzt geht es gerade, und lass uns es einfach machen. Und dann habe ich tatsächlich kurz vorher auch noch rumtelefoniert, um Partner zu finden dafür, weil es ist schon ein großer Aufwand. Und wenn man das macht, dann wollte ich halt auch, dass es gut gemacht wird. Und dann haben wir für die Tour de White also letztendlich auch noch ja, Leute aus der Fahrradbranche angesprochen, Firmen aus der Fahrradbranche angesprochen, die uns da mit unterstützen, damit wir diese Geschichte, ich sag mal, auf Film und Papier bekommen.
Ja, weil du hast ja schon erzählt, es sind über 4000 Kilometer, es geht halt wirklich einmal über die Rockies drüber. da brauchst du natürlich auch Material, was halt irgendwie hält. Jetzt nicht nur das Material, was halt irgendwie im Dresdner Straßenverkehr hält, sondern du brauchst halt einfach richtig eigentlich das neueste beziehungsweise das aktuellste Material. Wie schaut denn so ein Rad für die Tour de White aus? Also worauf hast du speziell geachtet? Was für spezielle Produkte hast du vielleicht verwendet, die du vorher noch nicht verwendet hast, weil dieses Rennen halt so anspruchsvoll ist?
Das Einzige, was ich wirklich komplett neu hatte bei der Tour de White, das war ein Auflieger. Ich bin im Mountainbike-Bereich noch nie mit einem Auflieger gefahren, mit einem Zeitfahrerauflieger sozusagen. Das war für mich komplett neu, unvorstellbar auch. Ich konnte mir immer nicht vorstellen, wie soll man bei den Geholper und Wurzeln und Schlaglöchern mit einem Auflieger fahren. Das war für mich unvorstellbar. Und letztendlich bin ich zwei Drittel des Rennens auf diesen Auflieger gefahren. Und ich sage, ey, super, das war eine komplett neue Erfahrung und habe mich da überzeugen lassen von anderen Sportlern. Und der zweite Grund war, dass ich in Kirgisistan hatte ich halt in Lenker, dann bin ich mit Mountainbike gestartet auch und mit einem geraden Lenker. Und da ist mir tatsächlich, habe ich mir einen Nerv abgedrückt im Finger und es waren halt wirklich monatelang drei Finger taub. Und bis die Finger wiedergekommen sind, hat das einfach gedauert und ich musste mir für das Tour de White, wo es ja quasi die dreifache Strecke ist, musste ich mir wirklich was einfallen lassen. Und da habe ich dann ja, mit Partnern zusammen was entwickelt, wie es denn sein könnte. Und da war zum einen dieser Auflieger, zum anderen war, ich habe mir einen speziellen Lenker organisiert von Beast Components aus Dresden und habe mit Ärgern, die haben mir die richtigen, die haben mir so ein spezielles extra gepolstertes Band noch mitgegeben. Und genau, also viele kleine Dinge. Und das war das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, daran muss ich arbeiten. Der Rest stand eigentlich. Da hatte ich gute Erfahrungen. Ob das jetzt diese Bikepacking-Sachen von Ortlieb waren, ob das jetzt die, was war das noch? Natürlich auch die Bereifung, da habe ich seit langem, also bei vielen Projekten haben wir immer wieder mit Schwalbe auch zusammengearbeitet, das hat sich da auch wieder bewährt. Ich hatte keinen einzigen Platten, ja, die ganze Tour nicht, 4.300 Kilometer und das hatte ich vorher auch noch nicht. In Kirgisien hatte ich da tatsächlich viel mehr zu kämpfen mit. Und was war noch ein etablierter Partner, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, oder was ich halt wieder immer wieder benutzt habe? Das sind eigentlich die ich die letzten Jahre immer wieder hatte. Genau. Ärgern, genau. Da hatte ich diesen neuen Bikepacking-Sattel. Den hatte ich in Kirgisien schon ausprobieren können. Da bin ich also auch auf Erfahrenes, habe ich da zurückgegriffen. Was für mich komplett neu war, und das fand ich wirklich super, das war das Fahrrad. Ich hatte das Tour de White Fahrrad schlechthin. Da war sogar die Tour auf dem Unterrohr lackiert. Also die Strecke von Salsa das Cutthroat. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und habe mich da sehr, sehr wohl drauf gefühlt, hatte wenig Schmerzen und zum Schluss waren keine Finger taub, ja.
Du hast ja schon gesagt, dass die Strecke ist super anspruchsvoll und dich hat selber so ein bisschen überrascht, dass du keinen Platten gefahren hast. Weil natürlich, du hast relativ viel Gepäck am Rad, das Rad ist natürlich schwer, dann lässt natürlich deine Konzentration bzw. deine Reaktion halt irgendwann nach, wenn man mal so ein paar Stunden oder ein paar Tage auf dem Rad sitzt, dann fährt man vielleicht doch nicht immer durch jedes Schlagloch rum. Wie schaut es da aus? Was bist du da für ein Setup gefahren und bist du tubeless gefahren? Hattest du was zum Wechseln dabei oder was wäre im Fall gewesen? Und natürlich auch, wie viel Druck bist du in den Reifen gefahren?
Der Druck kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil das mache ich immer, das probiere ich einfach aus. Das heißt, ich habe das so, wie gesagt, man so, ich probiere mit dem Daumen und ich weiß halt einfach, was passt. Also das heißt, okay, der Mandel tut sich so weit rein, drücken, das passt irgendwie. Das mache ich tatsächlich nur nach Gefühl. Und ich bin die G1 Ultrabit von Schwalbe gefahren und zwar schlauchlos, also. Und mit der Milch dazu, das hatte ich dann vor Ort quasi in Banff dann kurzfristig noch eingerichtet, weil ich bin in Kirgisistan noch mit Schläuchen gefahren. Das hatte sich, also zwangsläufig, weil ich mir am ersten Tag den Mantel aufgeschnitten hatte. das passiert halt auch mal bei solchen Veranstaltungen. Und da muss man halt dann improvisieren. Und da war für mich klar, ja, es gibt in dem Bereich eigentlich keine Alternative mehr. Du musst mit Milch fahren. Das ist was ganz anderes. Das ist viel pannensicherer. Und du hast den Schlauch eigentlich nur noch als Ersatz dabei. Und ich hatte also, weil wir gerade dabei sind, das zu Ende zu erzählen, ich hatte dann zusätzlich noch zwei Ersatzschläuche dabei, also auch nicht zu viel. Da hatte ich hier die Aerotan von Schwalbe dabei, war schön leicht und ohne, ja, schön leicht als Ersatz. Und dann hatte ich darauf geachtet, dass die Reifen nicht zu breit sind. Also viele fahren ja mit Gravel-Rädern und machen dann breite Reifen rein. Und mir war klar, dass ich das, ich will vorwärts kommen und ich brauche einen Kompromiss zwischen Mountainbike-Reifen und, sage ich mal, dünnen Gravel-Mänteln. Und habe ich dann ich glaube, die 1.9er waren das letztendlich von Giron Ultra. Jetzt ist schon wieder 4 Monate her. Ich bin schon wieder vollkommen aus den Details raus. Aber es hat sich hinterher wirklich ausgezahlt und aus folgendem Grund. Es war das schlechteste Wetter, seit es diese Veranstaltung gibt. Es hat 19 von 20 Tagen geregnet, 5 Tage davon von Schnee. Und demzufolge matschig waren auch die Strecken und viele sind mit ihren breiten Reifen hängen geblieben, weil sie nirgends mehr durchgepasst hatten. Und die Kombination aus den nicht zu dicken Mänteln und diesem vielen Platz bei diesem Salsa Cutroad hat für mich eigentlich den Vorteil gehabt, dass ich nie stecken geblieben bin. Also es ist nie so, dass ich im Schlamm versunken bin und dann bei mir sich nichts mehr gedreht hat. Das war tatsächlich, ohne dass ich das wirklich voll bewusst geplant habe, hat sich dieser Gedanke, ah, es soll eher ein bisschen besser rollen als sehr komfortabel sein, hat sich dann bewährt.
Das ist super, weil,
Genau.
wie du schon sagst, manchmal, gerade wenn so in dieser Übergangs. In diesem Übergangswetter von Regen zu Trocken, wenn der Matsch so sehr klebrig wird, dann nimmt der Reifen die manchmal auf und dann bleibt's, wie du halt gesagt hast, ne, im Reifen stecken. Also dann sammelt sich so viel Dreck um den Reifen, weil er sich nicht mehr lösen kann, sich nicht mehr freifahren kann, weil es einfach viel zu klebrig ist. Und dann drehen sich bei breiten Reifen einfach das komplette Hinterrad oder das komplette Vorderrad nicht mehr durch den Rahmen oder die Gabel durch. Und
Ja,
da
es
bist
fährt
du
sich
natürlich,
fest, genau.
genau. Deshalb fährt man ja zum Beispiel auch beim Mountainbike-Rennen, wenn's richtig matschig oder so richtig sticky nennt man es, ja, dann wird eher schmalere Reifen, damit genau das eben nicht passiert.
Genau. Das hatte sich bewährt. Das war, kann ich nur allen empfehlen, nicht zu dicke Reifen drauf zu machen, weil bei so einer Tour, wo man weiß, dass man viel mit Schlamm und Matsch zu rechnen hat.
Was ist denn die große Challenge bei der Tour de White? Weil es geht halt von Kanada, wo es relativ kalt ist, dann regnet es, dann schneit es, aber dann halt auch einmal durch die USA, durch, ich glaube, New Mexico, ne?
Ja.
Wo es dann halt wieder sehr, sehr warm ist. Was ist aber die große Challenge bei der ganzen Aktion?
Große Challenge ist genau das, was ich halt erst eine Woche vorher erfahren habe, nämlich dass man das komplett alleine macht. Und man ist wirklich lange unterwegs. Im Gegensatz zu den meisten Gravel-Rennen oder Unsupported-Bikepacking-Races ist es halt schon eine lange Distanz in einem Gebirge und es ist mal wirklich über 14 Tage alleine unterwegs. Also selbst die Sieger brauchen halt ihre 2 Wochen. Und 2 Wochen alleine in der Wildnis, das ist verdammt lang. Und in meinem Fall waren es dann 20 Tage und ein paar Stunden. Und das ist halt eine Sache, das muss man sich klar, das wird man sich klar unterwegs sein. Deswegen sage ich also ich habe jetzt mir überlegt, dass ich auch ein paar Vorträge dazu mache. Hatte ich halt dann auch ein paar Anfragen bekommen. Das ist gerade so, erstelle ich gerade so ein bisschen konzeptionell, weil das Oberthema, das hatte ich beim Schreiben, oder bin ich drauf gekommen, als ich einen Zeitungsartikel geschrieben habe. Also ich habe im Nachgang auch ein paar Artikel geschrieben dazu. Und das war dann so Pilgerreise oder Extremabenteuer. Und genau das ist das, was man fühlt unterwegs. Ist das jetzt eher so eine Pilgertour, wo ich etwas bewusst zu mir komme, bewusst wahrnehme, die Strecke ganz anders, also wo es auch um die Strecke, um die Landschaft geht, um das zu sich selbst finden und so weiter und so fort. Oder andere wollen vielleicht nicht zu sich selbst finden, aber sie müssen mit sich selbst auseinandersetzen und in der Lage sein, alleine sein zu können. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Extremabenteuer. Du willst es ja möglichst schnell machen. Du möchtest deine eigenen Grenzen kennenlernen und du hast natürlich auch dieses kleine Zeitlimit, was die Nicht-Veranstalter sozusagen ja trotzdem setzen, weil dann wird das Live-Tracking ausgeschaltet letztendlich. Und du fällst dann quasi aus den blauen Dots raus. Das heißt, wenn man quasi jemand, der zu Hause ist, den Dots folgt und du bist zu langsam, dann wird der halt dann von blau auf weiß. Und ich glaube, das hat so einen psychologischen Effekt, das will man natürlich nicht.
Das heißt, da fährt so ein digitaler Besenwagen hinter einem her.
Ganz genau. Und ja. Das ist die größte Herausforderung, dass man sich klar werden muss, dass man diese zwei Sachen hat. Weil einerseits ist man im Extremabenteuer unterwegs und andererseits wird das durch die Länge alleine zu einer Art Pilgerreise. Hm. So habe ich das für mich beschrieben.
Wenn man so lange unterwegs ist, dann durchlebt man natürlich auch irgendwie die Highs und Lows und muss aber dann, wie du ja gesagt hast, mit denen einfach alleine klarkommen. Kannst du dich denn noch erinnern, was war so der lowest Moment auf der ganzen Reise und was war das absolute High?
Also der lowest Moment war nach 60 Kilometern des Rennens am ersten Tag. Mir ist tatsächlich das kleine Kettenblatt gebrochen. Gleich am Anfang hat sich so im Rahmen verhangen und so verbogen, dass ich es auch nicht rausgekriegt habe richtig. Und da habe ich wirklich eine Stunde gebastelt, bis ich dann irgendwie weiterfahren konnte und hatte dann nur noch das große Kettenblatt und der nächste Radladen war 200 Mountainbike-Kilometer weiter. Und das heißt, es war tatsächlich echt eine riesen Herausforderung, weil es ja berghoch musste ich schieben, ja, bergrunter konnte ich rollen. Und dann hatte ich einen Radladen und die hatten natürlich keine Zweifachkurbel. Und ich wollte gerne mit Zweifachkurbel fahren. Das war mir, weil die Topografie ist halt so unterschiedlich, dass ich sage, im Süden ist es dann eher flacher und länger und da will ich eher ein bisschen schneller unterwegs sein. Und im Gebirge hätte ich gerne mehr Spielraum. Und naja, die konnten mir dann einfach nur ein kleines Kettenblatt vorne draufschreiben, das große halt abmontieren, dann haben wir dann einen Kompromiss draufgeschraubt. Ich glaube, 32er Kettenblatt hatte ich, aber ich konnte hinten natürlich jetzt keine riesen Kassette drauf wechseln, weil es ja die Schaltung gar nicht hergegeben hat. Und das heißt, ich bin dann mit so einem Kompromiss gefahren, zu, glaube 2400 Kilometer und dann hat mir hier Easton eine neue Zweifachkurbel nach Steamboat Springs in Colorado geschickt, nach 2400 Kilometer und bis dahin bin ich gefühlt Single-Speed gefahren. Also ein lowest Moment, wo ich dachte, jetzt ist alles dabei, vorbei, ich bin hier gerade erst gestartet.
Der und kam relativ zeitig.
Und ja. Die Reise ist zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ja. Und der highest Punkt, der tollste Punkt für mich, also das muss ich jetzt wirklich spontan sagen, weil das habe ich überhaupt noch nicht so durchdacht. Ich glaube, das war der Moment an der Ein-Meilen-Marke vorm Ziel. Und da standen wirklich die letzten 70 Kilometer, jede Meile stand ein Schild. Das ist ja bis zur mexikanischen Grenze und das auf den letzten 70 Meilen, so, da ist auch nichts mehr.
Ja.
Und da ist kein Ort mehr und du fährst halt in die Wüste und so immer so zu 2-3% steigt die Straße an bis zu dieser Grenzstation, wo auch nichts ist. Ist kein Ort, gar nichts. Du bist im Middle of Nowhere und das hat nochmal so richtig gezogen und dann als man an diesen eine Meile bis zur mexikanischen Grenze, an diesem Schild stand, da war so, Scheiße, ich hab's geschafft. Boah, krass. Und dann hat man diese letzte Meile so genossen. Und das war wirklich der heißeste Moment, genau. Das war unbegreiflich. Ich hatte tatsächlich, obwohl ich wirklich jahrelang als Profi unterwegs war, viele solche Reisen gemacht habe, ich glaube, das war einer der seltenen Momente, wo ich richtig Tränen in den Augen hatte. Ja. Eben weil diese ganze Erfahrung, die man vorher hatte, mit diesem Alleinesein, mit diesen Problemen, mit denen ich habe ja fast immer draußen geschlafen, mit dem ultra schlechten Wetter, 19 Tage. Man muss sich das vorstellen, es sind 160 Fahrer gestartet, glaube ich, die auf Wertung gefahren sind. Es fahren viel, viel mehr, aber die fahren ohne ihre Trecker da, ohne Trecker und die fahren das einfach so für sich als Tor. Und von den 160 Leuten mussten 16 mit einem Hubschrauber gerettet werden.
Ja.
Da, so schlecht war das Wetter. Das heißt, wir sind da in einen richtigen Schneesturm gekommen. Es war einfach brutal. Und das sind 10% des Teilnehmerfeldes. Stell dir vor, hier in dem normalen Radrennen würden 10% des Teilnehmerfeldes quasi durch Unfälle rausfallen. Ich weiß gar nicht, ob das Rennen überhaupt zu Ende geführt würde, weißt du?
Ich denke nicht.
Und diese ganze Entbehrung, diese ganzen Schwierigkeiten, dieses ganze Scheißwetter, ja. Und dann aber auch diese tollen Erlebnisse. Und das beschreibt, warum ich so eine unglaublich große Emotion zum Schluss auch hatte auf der letzten Meile. Aber das hat sich so positiv aufgelöst alles.
Ja. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, die Flamme Rouge nach über 4000 Kilometern. Ich gehe davon aus, du hast dann den Sprint nicht mehr angezogen.
Musste ich nicht mehr, man war ja allein.
Wenn du sagst, du hast halt fast die ganze Zeit draußen geschlafen, wie kann ich mir das vorstellen? Also erstens, wie ernährst du dich? Weil du ja extrem viel verbrauchst auch während der ganzen Tour an Kalorien. Und wie schläfst du?
Die Ernährungssache ist natürlich wirklich ein größeres Problem. Einerseits will man ja nicht zu viel mitnehmen, weil man ja halbwegs leicht sein. Mit jedem Kilo wird es auch schwerer, was man über die Berge bugsieren muss. Und dann ist es halt so, am Anfang hast du noch halbwegs viele Ortschaften, durch die du kommst, wo du dann an Tankstellen oder kleinen Supermärkten anhalten kannst. Aber das wird halt mit Kilometer zu Kilometer weniger und die Distanzen werden weiter. Ich habe das so gehandhabt. Ach so, und dann wollte ich auch nicht mich auf Ortschaften festlegen beim Fahren, weil ich wollte halt jeden Tag so weit fahren, wie ich eben kann oder komme und mich nicht orientieren daran, okay, jetzt kommt der Ort schon bei 19 Uhr, aber eigentlich ist noch 4 Stunden hell und ich könnte noch weiterfahren. Und dann fahre ich halt, dann mache ich da eine Pause und fahre dann noch 4 Stunden. Und ich war einer der wenigen Fahrradfahrer, die einen kleinen Kocher dabei hatten. Und ich hatte halt immer so eine Instant-Nudelsuppe dabei, die habe ich mir abends gemacht. Und gerade bei dem schlechten Wetter, gerade am Anfang der Tour, wo der Kreislauf alles erst nochmal reinkommen muss, war das wirklich Gold wert. Es hat geregnet, ich habe als allererstes, wenn ich irgendwie dann, wo es dunkel wurde, mein, irgendwo im Wald dann das Fahrrad hingehalten, geguckt, wo kann man sein Zelt aufbauen. Und dann habe ich als allererstes mir fix was Warmes, Trockenes angezogen. Dann habe ich den Kocher angeworfen und dann habe ich mein Zelt und alles aufgebaut. Und dann ins Zelt, dann diese warme Nudelsuppe und das war schon die Hälfte der Miete. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe in der ganzen Tour 10 Kilo abgenommen. Also es war tatsächlich, ich hatte nie zu viel und dann war es auch wirklich immer unterwegs, so richtig kaufen konntest du teilweise nichts. Da gab es ja teilweise nur Tankstellen, irgendwelche Truckstores, wo du dann quasi deine Nahrung auffüllen konntest. Und ich glaube, das einzigste Obst war immer ein Apfel, was da rumlag. Vielleicht mal eine Banane, wenn du Glück hattest. Ansonsten hast du, ich habe mir dann teilweise immer schon so fertige Sandwiches, so zwei, drei, vier gekauft, die dann irgendwo noch reingestopft. Und dann hatte man halt in der Hinsicht dann immer da wenigstens was fertig war. Und ansonsten ganz, ganz, ganz viele Snickers oder Cliff Bars. In USA gibt es überall Cliff Bars, genau. Also die tatsächlich, und das ist nicht gesponsert, ja, aber das ist so ungefähr das, was man runterkriegt dann unterwegs auch. Und ja, also Kombination aus Nudelsuppe. Und ich war tatsächlich schon 5-mal im Restaurant, weil es sich nicht ergeben hatte. Entweder es hatte zu oder ich kam in Ortschaften oder ich kam zu Zeiten hin, wo es eben nicht offen hatte oder halt die Tage, wo die offen hatten, war ich halt entweder schon weiter oder es hat irgendwie nie gepasst wirklich und ich war auf den ganzen 20 Tagen noch 5-mal im Restaurant essen.
Okay, ja, das ist nicht so viel. Du hattest wahrscheinlich einfach so unglaublich Hunger auf Cliff Bar, oder? Dass du dann das Restaurant hast liegen lassen.
Nicht unbedingt.
Wie viel Stunden hast du denn so geschlafen in den 20 Tagen oder beziehungsweise in den 20 Nächten?
Also da muss ich sagen, das hat sich verschoben. Ne, es hat nee, verschoben nicht, aber es war, also mein Ziel war nicht in der Nacht zu fahren. Das war so für mich, ich fahre unglaublich ungern in der Nacht. Und das war am Anfang, war es noch länger hell. Wir waren ja in Kanada. Da war der Tag einfach, dunkel war es halt von 23 bis 4 Uhr noch was. Und je weiter südlicher man kam, desto länger wurde die Nacht. Das war dann halt dann schon 21 Uhr dunkel und wurde erst um kurz vor 5 hell. Und das hatte natürlich schon Auswirkungen. Das heißt, ich bin am Anfang habe ich halt diese 6 Stunden Pause gemacht. Geschlafen hat man dann vielleicht so um die 5. Und nach Süden hin habe ich dann, wollte ich natürlich auch Zeit aufholen, weil ich natürlich auch durch diese Kettenblattgeschichte auch ein bisschen ganz schön Zeit auch verloren habe. Bin ich dann noch länger gefahren und dann, aber ich habe immer versucht, mindestens 5 Stunden zu schlafen, 4 bis 5 Stunden. Und das war so mein Ziel. Und im Süden, also dann im Süden der USA, musste ich halt dann viel auch im Dunkeln fahren. Das war die Konsequenz. Genau. Und da wurde ich so, da hatte ich aber noch ein, da habe ich schon vornherein, wusste ich schon, dass das so kommen würde. Und deswegen hatte ich mir ein vernünftiges Licht auch mitgenommen hier von Supernova. Da hatte ich das war nämlich auch das erste Mal gehabt, nämlich ein Nabendynamo vorne. Und das war halt so eine komplett neue Lampe von denen. Die hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur zwei, drei Fahrer. in diesem Supported-Bereich und da hat der Markus Wallmeier von Supernova hatte mich angerufen, ey Markus, du machst die Tour, du nimm das mal mit, probier mal aus. Das war cool, das war, weil obwohl er weiß nämlich, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, im Dunkeln zu fahren, aber in der Hinsicht hat es dann gut funktioniert. Aber was ich noch sagen wollte, das war die Frage noch vorher mit dem Schlafen, das war schon ein großes Problem, weil gerade im Norden der USA oder im Süden von Kanada, das ist halt extrem rote Bärenwurmzone. Du hast halt überall Grizzlybären, Schwarzbären. Ja. Und da war so, ich habe da mehrfach, ich glaube 3 Nächte oder so auch angehalten, wo andere Fahrer schon angehalten hatten. Das hat dann so ein bisschen ein größeres Sicherheitsgefühl gegeben. Man hat halt dann irgendwie dann doch geguckt, dass man nicht ganz alleine irgendwo im Wald ist und hat halt dann sein Fahrrad, also am Anfang haben halt alle gesagt, tut alles essen, selbst das Papier der Riegel, alle und selbst die Zahnpasta in den Beutel und hängt das irgendwo im Baum.
Ja.
Das hat aber nach irgendwie 16 Stunden auf dem Fahrrad macht das keiner mehr. Es haben dann irgendwie alle einfach nur noch ihr alles am Fahrrad gelassen, Zelt aufgebaut, Schlafsack rausgenommen, Isomatte und dann das Fahrrad einfach 200 Meter in den Wald geschoben. Weil der Bär holt sich das so oder so. Und hat er in dem Falle nicht, aber ich habe selber 3 Bären gesehen und fast jeder Fahrer, der teilgenommen hatte, hatte Bären gesehen.
Ja.
Und das war schon so eine Sache, wo man sich so einen Schlafplatz auch so ein bisschen mit Bedacht ausgewählt hatte.
Na, vielleicht hast du einfach unglaubliches Glück gehabt, dass die Bären nicht so auf Instant-Nudelsuppe stehen.
Vielleicht, ja. Aber ich habe jetzt von niemandem gehört, dass es irgendeine übergriffige Situation da gab. Also es war alles glimpflich immer ausgegangen. Gesehen haben viele den Bären. Auch mal Matthias Müller zum Beispiel, der zweite, wegen ihm war ich ja überhaupt da.
Ja.
Und er hatte das Erlebnis, bei ihm war schon wirklich so ein Grizzly 3 Meter von ihm, hat sich auf die Hinterbeine gestellt und so weiter. Und da hat er echt, sage ich mal, einen schönen Schrecken bekommen. Also das war schon mindestens drin.
das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. So, jetzt hast du mehrere von diesen Abenteuern schon gemacht, warst ja sehr, sehr viel auf dem Rad unterwegs. Was sind denn deine nächsten Projekte? Also was steht jetzt noch auf der Liste? Gibt es noch irgendwie was Härteres oder muss es überhaupt härter sein oder soll es anders sein? Was steht als nächstes drauf?
Die nächste Herausforderung ist die Steuererklärung. ja, aber Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich mehrere Ideen gerade, aber es ist jetzt alles noch nicht so in, sag mal, spruchreif. Das sind jetzt erstmal kleinere Sachen, die ich hier zu Hause habe. Ich habe ja vorhin schon erzählt, man hat immer mehrere Projekte gleichzeitig. Und ich muss tatsächlich eine andere Serie fertig machen. Ich möchte eine andere Serie fertig machen. Wie klingt Heimat? Das heißt, wir reisen hier durch Sachsen mit einem Musiker. Und dann mache ich also eine TV-Serie, eine 10-teilige. Und das hat gar nichts mit Sport zu tun, sondern ist eher ein Kulturthema. Das mache ich also auch sehr gerne. Da mache ich die Regie.
Ja.
Dann sind wir noch in der Auswertung von Jonas Deichmann seinen Film. Das heißt, da bin ich jetzt, da haben wir jetzt noch mehrere Festival-Einladungen, auch eine zum Beispiel in 2 Wochen beim Warschau International Film Festival, was auch ein sehr renommiertes Festival ist. Mhm. Oder in Italien, in Palermo, beim Paladino d'Oro, das älteste Sportfilmfestival der Welt. Also da reise ich jetzt noch ein bisschen um die Welt sozusagen mit dem Film von Jonas Deichmann. Wir gehen jetzt zusammen auch mal eine Woche segeln nochmal. Das haben wir so gedacht, um dieses Projekt ein bisschen abzuschließen. Aber es ist ja nicht abgeschlossen. Dann kommt ja noch die internationale Kinoauswertung und da werden wir bestimmt auch noch mal dem einen oder anderen Land persönlich vor Ort sein, wenn der Film dann in Spanien oder in Mexiko in die Kinos kommt. Da steht noch mal ein bisschen was an. Dann habe ich noch kleinere Produktionen auch hier in Sachsen. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe ja noch diese Sportagentur. Mhm. Da haben wir mehrere Projekte, wo ich auch kleine Filme gemacht habe, die jetzt zu Ende gebracht werden müssen. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich bin auch gerade eher dabei, erstmal den Schreibtisch freizuräumen, weil diese ganzen Geschichten, die waren ja so nicht geplant. Weder die Tour de White war geplant, langfristig, noch Jonas sein Projekt, noch das Kirgisien-Projekt. Und durch diese Corona-Krise hat sich das ja alles auf einen ganz kurzen Zeitraum sozusagen verdichtet. Mhm. Deswegen habe ich auch diesen kleinen Scherz gemacht mit der Steuererklärung. Es ist halt auch ganz viel liegen geblieben in der Zeit, weil halt das 2020, da ging wenig und dann kam jetzt kam alles auf einmal.
Ja.
Und alles so viele Projekte, die um ein Jahr verschoben wurden. Kirgisien wollten wir eigentlich ein Jahr eher machen. Das sollte gar nicht mit dem Projekt mit dem Jonas zusammen kollidieren. Und dann muss ich das Buch schreiben. Also Matthias Müller und ich, wir sind gerade dabei, das Buch zu schreiben zur Tour Divide. Das soll so ein bisschen Hybrid sein aus Bildband, Reiseführer und Tourbericht, so dass halt das Buch halt ein bisschen größeren Mehrwert hat, sage ich mal. Und das kommt auch in dem Verlag dann raus, in der Polyglott-Reihe, am 2.3. nächsten Jahres. Das steht sogar schon fest. Und wo halt die beiden Bücher, die wir zur Jonas seiner Reise rausgebracht hatten, auch herausgekommen sind, also in dem Verlag. Also das heißt, ich habe jetzt eher die nächsten 3, 4 Monate administrative Sachen, und wenn das alles erledigt ist, dann starte ich in die nächsten Projekte. Aber ich bin auch offen, ich bin immer für Vorschläge offen. Ich muss auch sagen, jeden Monat kommen wirklich so 10 Anfragen mittlerweile, auch von anderen Sportlern hier. Du hast den Film gemacht, können wir was machen? Manche rufen einfach nur an, was hast du für Erfahrungen? Aber man muss sagen, bisher war es immer so, dass ein Projekt fertig war und die anderen Projekte kamen zu mir. Ich musste mich gar nicht so drum kümmern. Und jetzt bin ich eher so gerade, dass ich ein bisschen sammle, ein bisschen höre, was möchte man machen. Und ich möchte auf jeden Fall erst nächstes Jahr an meinen ersten fiktionalen Filmprojekt starten, also einen ersten Spielfilm, der dann auch im Sport mithandelt. Also wird tatsächlich, wir bleiben beim Thema.
Ja.
Genau, und dann gibt es
Das.
noch so verschiedene andere. Es gibt noch, wie gesagt, noch ein anderes Sportfilm, noch ein Projekt. Das heißt, der Philipp Markgraf, der mit seiner Geschichte, da sind wir am Überlegen, ob wir das noch ein bisschen fertig machen. Das war dieses Kirgisien-Projekt, ob wir
Genau.
da noch etwas weiter erzählen. Und ansonsten, wie gesagt, ich komme ja aus der Politikwissenschaft. Ich habe ja auch in dem Bereich schon Filme gedreht. Und gerade, ich komme aus Sachsen. Da gibt es halt auch immer, wie sagt man, auch politische Geschichten zu erzählen. Deswegen ist nicht alles Sport.
Das heißt, von dir werden wir auf alle Fälle demnächst noch einige sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Sachen, die jetzt noch rauskommen. Wie gesagt, das Kirgisien-Projekt wird demnächst veröffentlicht. Schaut da mal rein, das ist extrem cool. Schaut euch den Film von Jonas Deichmann an. Und wir hören uns vielleicht demnächst wieder. Ich hoffe, wir sehen uns vor allem demnächst bald wieder in Sachsen und gehen eine Runde Radfahren. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir den Podcast zusammen machen konnten.
Ja, vielen Dank auch. Genau, und dann, ich bin gespannt, ich höre mir nochmal an. Man weiß ja dann immer, wenn man das dann noch ein zweites Mal hört, denkt man, ah, was habe ich denn hier wieder erzählt?
Ich glaube, bis jetzt war alles okay. Also, ich wünsche dir was, vielen, vielen Dank und bis bald.
Ciao.